Nicola, diese Woche sind zwei wichtige Dinge geschehen im Zusammenhang mit dem Papst und dem Heiligen Stuhl. Weißt du, was geschehen ist?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glaube und Gesellschaft im Gespräch. Abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und teilt das Video.
Also das eine weiß ich auf jeden Fall, die Veröffentlichung der päpstlichen Enzyklika zu künstlicher Intelligenz, die Magnifica Humanitas. Beim anderen bin ich mir nicht sicher.
Genau, zum ersten, über das werden wir ins Gespräch kommen. Das andere ist, Papst Leo hat diese Woche den ersten elektrischen Ferrari Luce getestet. Gibt ein wunderschönes Video, wie er ihm quasi im Castel Gandolfo gezeigt wird, enthüllt wird. Und er ist so ganz beeindruckt, steht er da, streichelt die Maschine, erkundigt sich ein bisschen über das, was wichtig ist bei diesem Auto und fährt dann eine Runde. Also es zeigt, der Papst ist nicht per se ein Gegner von Technik, aber, und das führt uns zu dem, was du erwähnt hast, zu Magnifica Humanitas, welchen Umgang mit Technik fordert er ein oder was sagt er dazu? Und dazu sagt diese Sozialenzyklika, seine erste Enzyklika, sein erstes Lehrschreiben, das er veröffentlicht hat, mehr. Die Enzyklika Magnifica Humanitas, großartige Menschheit oder glorreiche Menschheit, je nachdem, wie man das übersetzen will, ist unterschrieben worden am 15. Mai. Oder da, das ist quasi das offizielle Datum. Und es jährt sich dabei genau der 135. Jahrestag der ersten großen Sozialenzyklika Rerum Novarum. Also der Papst macht hier einen bewussten Bezug zu diesen zu den Anfängen der Sozialenzykliken. Kannst du ein bisschen etwas dazu sagen? Warum macht er das?
Also es war eigentlich schon klar, als er sich Papst Leo der 14. genannt hat, dass er sich in diese Tradition stellt, weil Rerum Novarum, das ist eben diese erste Sozialenzyklika, wurde von Papst Leo dem 13. geschrieben. Das heißt, es war irgendwie klar, der wird da anknüpfen. Für ihn ist diese Tradition wichtig. Und jetzt hat sich auch gezeigt, das stimmt, er will sich absichtlich in diese Tradition stellen, die mittlerweile doch eben 135 Jahre alt ist. Das ist nicht so alt für eine katholische Tradition, kann man sagen. Aber natürlich geht es dabei um Aspekte und um Themen, die die Kirche schon seit Anbeginn eigentlich beschäftigen. Aber die Ausformulierung durch Enzykliken, die ist eben erst seit Rerum Novarum geschieht die so. Und die Päpste danach auch noch haben sich immer wieder eben über die letzten 100 Jahre darauf bezogen und sich in diese Tradition gestellt mit unterschiedlichen Lehrschreiben, die eben irgendetwas damit zu tun hatten, wie können Christen in der Welt von heute leben, aber eben auch welche Ressourcen bietet das Evangelium ganz grundsätzlich, um die Zeichen der Zeit zu deuten und um dort irgendwie reinsprechen zu können?
Und vielleicht können wir erwähnen, also Rerum Novarum wurde Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht und da ging es quasi um eine Stellungnahme zur Folgen, gesellschaftlichen Folgen der Industrialisierung, genau, ja. Quasi der Konkurrenzkampf zwischen dem Liberalismus und Sozialismus. Und der Vatikan reagierte quasi auf die gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Zeit und der Titel ist quasi sinngebend neue Dinge. Mhm. Es will auf die neuen Zeichen der Zeit reagieren.
Ja.
Und Leo schließt natürlich jetzt programmatisch an das an. Mhm. Er sagt, wir haben auch neue Zeiten oder es gibt auch neue, wie soll ich sagen, Vorzeichen unserer Zeit, auf die Leo jetzt reagieren will. Mhm. Und er verortet sich da irgendwie in einer Kontinuität zu den vorangegangenen Sozialenzykliken, aber versucht neue Phänomene, in diesem Fall gerade künstliche Intelligenz, technologischer Fortschritt, irgendwie zu integrieren und zu überlegen, wie reagieren wir oder wie haben wir als Kirche, als Welt, als Menschheit auf diese Neuerungen zu reagieren.
Genau. Ja.
Kannst du vielleicht noch etwas sagen? Das reiht sich ein in das, was katholische Soziallehre genannt wird. Und vielleicht einfach für die, die das noch nie gehört haben, ein bisschen eine ganz kurze Einführung, was das genau ist. Ist es jetzt, wenn so ein Lehrschreiben des Papstes, ist das etwas Unfehlbares? Oder was macht der Papst hier genau, wenn er so etwas veröffentlicht?
Also es ist eben eine Enzyklika und eine Enzyklika ist eigentlich ein Rundschreiben, das der Papst an alle Bischöfe, an alle Geistlichen schreibt, aber auch an alle Laien, letztlich an die gesamte Kirche eigentlich verfasst. Und solche Rundschreiben gibt es verschiedene. Eben, es gibt solche, die betreffen andere Aspekte christlicher Existenz. Dann gibt es eben diese Sozialenzykliken, die sich explizit mit den Umwälzungen in der Gesellschaft zum Beispiel, mit neuen Situationen auseinandersetzen. Und das soll eigentlich, oder aus dieser Tradition sind dann auch Prinzipien entstanden, die werden angewendet. Prinzipien muss man sich jetzt nicht so vorstellen, das sind einfach diese statischen Säulen und dann weiß man genau in jeder Situation, wie muss man handeln, sondern man kann sich das eher vorstellen, so ein bisschen wie ein Kompass. Das ist, diese Prinzipien, die sind aus jahrhundertelanger Tradition des gemeinsamen Lesens des Evangeliums, der gemeinsamen Schriftlesung und des gemeinsamen Reflektierens entstanden. Und sie bieten eine Orientierung, einen Kompass, um eben die Zeichen der Zeit deuten zu können, um eben in unserer gesellschaftlichen, politischen Situation, wirtschaftlichen Situation auch ganz wichtig agieren zu können. Das heißt, die katholische Soziallehre will genau das. Sie will im Lichte des Evangeliums die Welt von heute deuten.
Also du sagst es wunderschön, in der Magnifica Humanitas kommt es sogar auch fast in deinen Worten auch, er sagt, im Lichte des bisher Gesagten zeigt sich die Soziallehre der Kirche mit ihrem authentischsten Gesicht. Nicht als Handbuch von anzuwendenden Prinzipien und Normen, sondern als ein Weg gemeinschaftlicher Unterscheidung. Sie entsteht aus der Begegnung zwischen der ewigen Wahrheit des Evangeliums und den Fragen der Geschichte. Und quasi, genau, weil die Geschichte im Wandel ist, braucht es hier immer eine Aktualisierung und ein neues darüber nachdenken, wie diese Wahrheiten des Evangeliums nun ins Gespräch gebracht werden mit den Fragen unserer Zeit. Genau. Es geht weiter, sie lässt sich von den Zeichen der Zeit Fragen stellen. Sie nährt sich durch den Beitrag der Wissenschaften, der Kulturen und der menschlichen Erfahrungen.
Ja.
Jetzt, was ist die Grundfrage der Magnifica Humanitas? Was ist die Grundfrage dieses neuen Lehrschreibens von Papst Leo dem 14. Und wie der Titel es sagt, es geht um die Menschheit, es geht um das Menschsein. Diese Frage nach dem Menschen, wer ist der Mensch und wohin bewegt er sich, in welche Richtung ist er unterwegs, sieht Leo als eine wichtige Frage an und stellt sie ins Zentrum seiner Enzyklika. Und die Grundfrage, könnte man sagen, baut er auf mit zwei biblischen Bildern, die er kontrastiert, zwei Gegensätzen. Unter der Frage, was baut die Menschheit eigentlich? Was ist das Bauwerk, an dem wir uns alle beteiligen? Sind wir entweder daran, den Turm zu Babel zu bauen, am Turmbau zu Babel beteiligt, oder bauen wir die Stadt auf wie Nehemia? Vielleicht müssen wir ein bisschen ganz kurz erklären, was sind das für zwei Bilder und wie kontrastiert er die? Mhm. Also zuerst mal die Geschichte vom Turmbau zu Babel, da geht es um die Selbstverabsolutierung des Menschen. Es sind die Menschen, die sagen, wir machen ein gemeinsames Projekt, wir bauen einen Turm, der hochgeht, quasi der hochragt bis in den Himmel, wir bauen uns einen Weg in den Himmel und wir brauchen dazu keinen Gott. Mhm. Wir machen das alleine. Das ist quasi, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, genau, es ist eine Form der Selbstermächtigung des Menschen, dass er sich nehmen will, was ihm eigentlich geschenkt werden sollte. Eben, er will werden wie Gott aus seiner eigenen Kraft, aus seinem eigenen Antrieb und nicht wie in Jesus Christus, indem er sich aus dem Vater empfängt.
Mhm. Das ist schön gesagt, quasi, das ist der eine Weg, sagt er quasi, diese Selbstermächtigung. Und das kontrastiert er mit der Szene aus Nehemia.
Ja.
Nehemia ist eine Figur im Alten Testament, der arbeitet am persischen, was ist das, Königshof oder Kaiser, oder einfach beim persischen Herrscher, und er vernimmt, dass die Stadt Jerusalem in Trümmern liegt. Und was er dann macht, also es ist eher eine Geschichte der Verletzlichkeit. Er hört von seiner Heimatstadt, die in Ruinen liegt. Er geht zum persischen König, bittet um die Erlaubnis, sammelt Familien, sammelt Leute und versucht, die gemeinsamen Bemühungen zu koordinieren, diese Stadt wieder aufzubauen. Mhm. Es geht nicht um irgendwie Einzelkämpfer, sondern um eine gemeinsame Verantwortung, um ein Werk, in dem Gott im Mittelpunkt steht und man versucht, die Stadt Gottes irgendwie wieder aufzurichten, dass Beziehungen hergestellt werden. Das sagt auch die Magnifica Humanitas, Leo sagt das, es ist ein Werk, bei dem Gott im Mittelpunkt steht und das Beziehungen wiederherstellt, noch bevor die Steine wieder aufgeschichtet werden. Ja. Das ist so quasi das Grundparadigma dieser Enzyklika, diese Gegenüberstellungen von den zwei Arten quasi des Baus, an dem wir als Menschen beteiligt sein können.
Mhm. Und spannenderweise, es ist vorausgesetzt, dass der Mensch berufen ist zu bauen. Es ist vorausgesetzt, dass der Mensch zu einem Kulturauftrag berufen ist.
Ja.
Es ist nicht, soll er bauen oder soll er nicht bauen. Die Frage ist eher eben, wie macht er es? Und das sind diese zwei Bilder, wie man bei Augustinus, wenn es die zwei Städte vielleicht, er kommt ja auch aus dieser Tradition, will man eben egoistisch und selbstermächtigend bauen. Vielleicht in Beziehung mit anderen Menschen, aber auf jeden Fall nicht in Beziehung zu Gott. Oder will man eben diese Stadt Jerusalem wieder aufbauen, wie es Nehemia macht, in dieser Beziehung zu Gott und zum Nächsten und
diese
Verletzlichkeit.
Und er macht sogar diese Anspielung auf Augustinus. Er sagt, das ist dann an späterer Stelle, weiter hinten in der Enzyklika, sagt er, es sind zwei Städte und es sind eine Art zwei Formen, Arten der Liebe, sagt er dem. Und er sagt, die Liebe, quasi wie wir lieben und was wir lieben, bestimmt unser Leben. Und er holt dann quasi von Augustinus aus Civitate Dei, aus dieser quasi, wie heißt das? Die
Gottesstadt.
Die Gottesstadt, genau, aus diesem Werk von Augustinus, diese Form der zwei Lieben. Und Augustinus sagt, zweierlei Liebe hat also die beiden Städte gegründet. Und zwar die weltliche Stadt, die bis zur Verachtung Gottes gesteigerte Selbstliebe, die himmlische Stadt, die bis zur Verachtung ihrer selbstgehende Gottesliebe. Und er sagt, das sind diese zwei Formen der Liebe, die heute noch um eine Vorherrschaft ringen, quasi. Und er sagt, gerade auch in der Frage, wenn es um Technologie und KI geht, sind es diese beiden konkurrenzierenden Lieben.
Und anhand dieser Bilder baut er ja dann die weiteren Kapitel eigentlich auch auf, oder er kommt zumindest immer wieder darauf zurück. Und nachdem er in den ersten zwei Kapiteln eigentlich sich selbst in die Tradition gestellt hat von katholischer Soziallehre und dann erklärt hat, was das ist und was die Prinzipien sind.
Kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was sind diese Grundwerte?
Genau, also alles, der wichtigste Wert, und das ist nicht eigentlich ein Prinzip, sondern das ist das Fundament, ist die Würde des Menschen. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und deshalb hat er eine unendliche und unveräußerbare Würde. Das ist, darauf baut eigentlich das Gesamte dann auf. Und dann die Prinzipien, die er hier bringt, das ist das Prinzip des Gemeinwohls, also dass es nicht nur um mein Wohl geht, sondern um das Wohl aller und dass wir das irgendwie gemeinsam erarbeiten können und müssen. Er spricht vom Prinzip der allgemeinen Bestimmung der Güter. Das ist eigentlich ein untergeordnetes Prinzip unter das Gemeinwohl, aber gehört da auch mit dazu. Das heißt einfach, weil Gott die Welt geschaffen hat und sie auch für den Menschen geschaffen hat und jeden Menschen geschaffen hat, kann es nicht sein, dass einzelne Menschen einfach den großen Teil der Welt für sich beanspruchen, sondern die Welt ist letztlich für alle Menschen da.
Und da macht er einen interessanten Move eigentlich.
Ja.
Also dass er weggeht von den klassischen Gütern und sagt, das hat auch mit Daten zu tun.
Genau,
er sagte, die Daten sind eigentlich auch ein Gemeingut. Und wir müssen, also er überträgt wie einen alten Diskurs in die neue Situation und sagt, diese Monopolisierung der Daten widerspricht diesem Prinzip der allgemeinen Güter.
Genau. Und das ist auch die Stärke eben dieser Prinzipien. Man kann die immer wieder aufnehmen und auf neue Situationen anwenden. Weiterhin ist das Subsidiaritätsprinzip wichtig. Das heißt einfach, dass nicht der Staat zum Beispiel übergreifend agieren sollte in meinen Sphären von Einfluss. Also das heißt, wenn ich etwas lösen kann, dann soll ich es lösen und nicht die darüber liegende Instanz. Mhm. Und so gibt es dann verschiedene geordnete Institutionen, kann man sagen. Also die Familie zum Beispiel soll alles selber eigentlich lösen können und dürfen, was sie können und dürfen. Dann vielleicht die Gemeinde, in der ich bin, ist da integriert, also politische Gemeinde zum Beispiel auch dort. Dann gibt es darüberliegende Gebilde, wie zum Beispiel den Nationalstaat. Und dann gibt es aber auch noch so etwas wie die universale Verpflichtungen, so zum Beispiel.
Ja, genau.
Und genau, das funktioniert einfach so. Das heißt einerseits, niemand soll mir von oben reinreden in Dinge, die ich selber lösen kann und soll. Auf der anderen Seite, wenn ich es dann nicht mehr selber lösen kann und soll, darf sehr wohl oder soll auch die überliegende Instanz mir dabei helfen.
Ja, genau. Also Entscheidungen sollten auf jener Ebene getroffen werden, die den betroffenen Menschen möglichst nahe ist. Das ist so die Grundidee.
Genau.
Und klassischerweise geht es da auch um die Macht der Staaten, die sich quasi die sich die, wie soll ich sagen, die Menschen unterdrücken oder quasi alle Machtsphären für sich beanspruchen. Und hier macht er auch wieder diesen Move. Er sagt, ja, jetzt in diesem Fall, wenn wir von Technologie reden, geht es vielleicht nicht nur oder nicht unbedingt nur um Staaten, sondern er übernimmt dieses ältere Prinzip und sagt, jetzt geht es um diese transnationalen Agenten. Es geht um Firmen, riesige Firmen, die quasi überstaatliche Größen sind und von niemandem kontrolliert werden können. Und gerade da ist auch dieses Subsidiaritätsprinzip wichtig.
Genau, ja. Ja. Und dann bringt er natürlich das Solidaritätsprinzip, was sehr wichtig ist, eben dass eigentlich das Schicksal eines jeden ist verbunden mit dem Schicksal von allen anderen. Also es kann nicht sein, dass es mir hier gut geht und dort drüben verhungern die Leute, sondern das gehört zusammen. Das ist übrigens im engen Zusammenhang auch mit dem Gemeinwohl, weil wenn es ihm schlecht geht, dann geht es mir auf eine Art und Weise auch schlecht, weil ich Mensch bin, er Mensch ist und wir letztlich das gemeinsame Gute suchen sollen und müssen. Und dann noch bringt er das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit, das geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Aber das hat dann eben noch übergreifend sehr stark mit Strukturen, es wird häufig von Strukturen der Sünde gesprochen, also Strukturen, die Ungerechtigkeiten befördern, und die sollen auch aufgehoben werden zugunsten von sozialer Gerechtigkeit, zugunsten des Armen zum Beispiel. Genau, diese Prinzipien, die sind eigentlich mehr oder weniger klassisch in der katholischen Soziallehre. Spannend ist, dass eigentlich so die drei großen Prinzipien sind eigentlich das Gemeinwohl, das Subsidiaritätsprinzip und die Solidarität. Mhm. Und dann kommen alle anderen Prinzipien, und sind da irgendwie...
Das untergeordnet, also das Allerzentralste ist die Würde des Menschen. Genau, und genau, dann kommen daraus die Prinzipien und daraus werden weitere Dinge abgeleitet.
Genau, daraus kommen noch weitere Prinzipien, die auch sehr wichtig sind. Es ist spannend, dass er die soziale Gerechtigkeit hier mit reinnimmt, weil das ist jetzt nicht etwas, was... Also natürlich war das immer schon implizit mitgegeben, aber explizit... Als die soziale Gerechtigkeit, das ist jetzt nicht eines der größten Prinzipien in der katholischen Soziallehre. Aber natürlich eben, weil das diese strukturelle Verbindung und Verstrickung anschaut, ist natürlich sehr wichtig, sehr gerade zentral, wenn es um solche transnationale, nichtstaatliche Akteure wie diese KI-Firmen geht.
So. Und ich finde zwei Dinge auffällig. Also einerseits, wie sauber und gut ausgearbeitet er sich da in die Tradition einordnet. Im ersten Kapitel geht er wirklich die verschiedenen Päpste und Sozialenzykliken durch, sagt kurz, was war deren Situation, warum wurden sie geschrieben, und sagt dann am Schluss immer, was der bleibende Verdienst ist von diesen Enzykliken. Von diesem Papst haben wir das mitgenommen, da ging es um das, und das ist uns heute immer noch wichtig, dass er da wirklich mit einer großen Liebe zum Detail eigentlich das eine schöne Zusammenfassung macht und erklärt, an was er anschließt.
Ja.
Und das Ganze bereitet jetzt quasi die Bühne vor für das dritte Kapitel mit diesen Prinzipien, nämlich die Frage nach der, könnte man sagen, Gefährdung des Menschen angesichts der Technik, weil er sagt, es wird gerade durch die Technik enorm viel Macht in den Händen von sehr, sehr wenigen Menschen konzentriert. Und das ist nicht gut und das ist gefährlich. Die Prinzipien sind ja auch solche Leitlinien, die genau solche Entwicklungen anprangern können. Und das führt uns jetzt zum dritten Kapitel. Um was geht es da?
Genau, also es geht genau um diese Frage, wie kann der Mensch Mensch bleiben in einer durchtechnisierten Welt? In dem Sinne, wie müssen wir uns verhalten zu neuen Technologien, die eben noch nicht so alt sind, die darum, wo wir die Konsequenzen auch noch nicht ganz abschätzen können. Und da bringt er, oder da zuerst spricht er vom technokratischen Paradigma und der digitalen Macht, also dass es nicht einfach nur darum geht, da gibt es einzelne Technologien, die sind jetzt problematisch, sondern es gibt so etwas wie ein Paradigma in unserer Zeit, dass alles auf Kontrolle und Effizienz getrimmt werden muss. Und er nennt das eben das technologische Paradigma im Anschluss an Papst Franziskus, der das auch schon so genannt hat.
Technokratisches
Paradigma. Genau. Also die Idee, dass man eigentlich durch technologische Kontrolle herrschen kann.
Genau. Und auch hier Ich glaube, ich habe ein paar Reaktionen auf das Schreiben des Papstes gelesen. Hier kommt es wieder zum Vorschein, dass er das eigentlich sehr nuanciert argumentiert. Er sagt, nicht Technik per se ist falsch, sonst wäre er auch nicht in den Ferrari gestiegen oder so. Also er hat eine Hochachtung der Technik. Er sagt, sie ist wichtig und sie ist kostbar, aber sie darf nicht einfach zum Selbstzweck werden.
Ja.
Und quasi dann völlig verselbstständigt den Menschen knechten, anstatt dass sie für etwas Gutes eingeht, also quasi zur Freiheit und zur Gemeinschaft und zur Bildung oder zum Nutzen aller Menschen eingesetzt wird.
Ja, ja. Und er geht dann weiter und spricht explizit über künstliche Intelligenz.
Mhm.
Also, weil das natürlich das Thema ist, was im Moment überall ist. Und weil es auch ein qualitativ eine neue Dimension auch hat, vor allem generative künstliche Intelligenz.
Und das ist vielleicht auch gerade wichtig zu erklären, was er nicht macht, sagt er auch. Also er macht nicht eine Darstellung von, was KI genau ist oder so. Er sagt, das wird übermorgen überholt sein, sondern worauf er eingehen will, ist quasi die moralische und die anthropologische Dimension von dieser Technik, die gerade neue Dimensionen annimmt durch künstliche Intelligenz. Und da versucht er quasi Gefahren oder Gefahrenfelder zu skizzieren.
Ja, genau. Und da bringt er drei Gefahren, die er sieht. Die erste ist die Leichtigkeit, die Leichtigkeit, mit der man Ergebnisse generieren kann.
Mhm.
Eigentlich. Also der Mensch kann mit ganz einfachen Prompts plötzlich ganz Ergebnisse generieren, die er früher niemals, da wäre er nie dazu gekommen.
Mhm.
Eben sei das mit generativer KI im sprachlichen Sinne, also Large Language Models, oder sei das auch, wenn es um Bildgenerierung geht zum Beispiel oder Musikgenerierung. Dort kann jeder Laie kann plötzlich etwas machen, was früher nur Musiker oder Künstler oder Schriftsteller konnten. Und das ist eine neue Form, das ist etwas Neues, was so früher einfach nicht da war, und das hat eben auch Konsequenzen.
Mhm.
Und er
sagt, dass das persönliche Urteilsvermögen verkümmert und Kreativität verkümmert.
Ja.
Durch das Abdelegieren von, der Antwortsuche.
Genau. Das Zweite ist eigentlich, dass KI häufig den Eindruck von Objektivität hat, eben weil man sagt, ja, so viele Daten sind da reingespeist worden.
Genau.
Und der Papst sagt aber, dass das, was rauskommt, eben doch die kulturellen Wertesysteme der Entwickler wiedergibt. Und da kann man sich jetzt fragen, ja, aber stimmt das wirklich? Weil eigentlich ist es doch so, dass es die vielen Daten hat. Aber natürlich werden diese Daten auch spezifisch gewertet, sie werden auch je nach Programm, je nach Modell, werden die unterschiedlich dann angewendet und ausgespuckt. Es gibt eben zum Beispiel Verbote. Ja, man darf nicht etwas Rassistisches generieren, weil das ist im System drin, dass man das nicht darf. Jetzt in diesem Falle ist das was Gutes, aber es zeigt nur, das Wertesystem der Entwickler spielt dort mit rein.
Immer mit dabei.
Und prägt dann eben auch das, was rauskommt, und prägt damit auch den Menschen, der damit konfrontiert ist.
Und vor allem, vielleicht ist es noch halbwegs irgendwie überschaubar in der Gegenwart, aber es könnten ja wie soll ich sagen, es ist nicht überprüfbar, was diese Werte sind oder was für Werte da eingespiesen werden. Das ist völlig intransparent.
Ja.
Und wenn uns das quasi den Eindruck von Objektivität vermittelt und wir glauben, ach, so sind die Dinge, laufen wir einfach wirklich Gefahr, solchen Grundwerten, die quasi unbewusst mitschwimmen, auf den Leim zu gehen. Ohne dass wir merken, dass die da irgendwie drin sind.
Ja.
In der Art, wie wir quasi die Informationen beschaffen und erhalten.
Ja. Und der dritte Aspekt, das ist dann die Simulation menschlicher Kommunikation. Das wäre dann einfach die Kritik, dass solche LLMs zum Beispiel oder eben generative KI grundsätzlich einem die Illusion vermittelt, dass da jemand ist, der versteht und der hört und der antwortet und der eigentlich mit einem unterwegs ist. Also simuliert menschliche Gefühle, simuliert eben menschliche Empathie und menschliche Kommunikation, und das ist nicht da bei KI. das sind Datenverarbeitungen und das hat mit dem, was wir Empathie und Mitfühlen und Sprechen und Kommunikation meinen, relativ wenig zu tun.
Ja, genau. Und da, quasi ein Grundstatement, das man da rausnehmen könnte, ist, dass es falsch wäre, KI als moralisch neutral zu betrachten.
Genau.
Nein, das hat immer, es ist ein technisches Artefakt, aber es hat in sich drin bereits wertende Kriterien.
Ja.
Das heißt, wir dürfen uns nicht nur fragen, ob wir dieses, also es wäre leichtsinnig, wenn wir nur überlegen, wie wenden wir dieses Artefakt oder diese Technik an und ob wir es zu Guten oder zu Schlechten verwenden, sondern in dieser Technik drin besteht bereits ein bestimmtes Menschenbild, ein Bild von der Gesellschaft, die quasi in diese Technik eingeschrieben ist. Und da müssen wir irgendwie wachsam werden.
Genau, das ist der Vorbehalt gegenüber dem, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich er ist nicht gegen Technologie im Ganzen. Er sagt auch immer, Technologie hat was Positives und sie kann so oder so genutzt werden. Aber bereits auf der Ebene des Designs, auf der Ebene, wie ist Technologie konzipiert. Also das heißt, es ist nicht so, als würden wir jetzt in einen neutralen Raum kommen und eben jetzt benutze ich dieses LLM und es kommt nur darauf an, wie ich es benutze, sondern die Entscheidungen, die schon getroffen wurden,
die sind
in der
immer
Konzeption
dabei.
Dieses LLMs, die sind schon da und die sind nicht mehr neutral. Genau. Darum würde der Papst wahrscheinlich nicht sagen, ja, wir müssen es nur gut benutzen, sondern eben das Problem ist genau, wie und zu welchem Zweck sind diese KI-Modelle eigentlich gestaltet.
Und eine nächste Dimension, dass quasi die Nutzung dieser Modelle immer auch eine Rückwirkung auf uns hat und uns wiederum prägt, worauf er dann auch noch zu sprechen kommt.
Ja. Ich würde sagen, wir gehen aber weiter zum vierten Kapitel. Er sagt noch wesentlich mehr natürlich. Also wir können immer nur hier empfehlen, lest das ganze Dokument, es lohnt sich, es ist sehr, sehr spannend.
Also richtig reichhaltig, verständlich, mit ganz vielen Bezügen zueinander, zu anderen schreiben. Ja. Für mich war das richtig interessant, das zu lesen.
Also was sagt er im vierten Kapitel?
Genau, da geht er darum, um was gibt er quasi, wie soll ich sagen, Grundwerte oder Grunddinge, die wir bewahren sollten. Die wichtig sind, die auch gefährdet sind. Und das ist einerseits die Wahrheit, es ist Arbeit und Freiheit. Und zuerst zur Wahrheit. Er sagt, die Wahrheit ist insofern gefährdet, weil sie gerade durch diese LLMs oder durch diese KI eigentlich, wie soll ich sagen, die ganze Informationsbeschaffung kontrolliert wird oder bestimmt werden kann von einigen wenigen. Und das ist eine Gefahr für Demokratien. Es ist eigentlich einfach für das gesellschaftliche Leben schlechthin eine große Gefahr. Ja. Und dann finde ich interessant, was er macht, dass er eigentlich wirklich, und er sagt es explizit so, zu einem Bildungsbündnis aufruft. Mhm. Und er ruft quasi Politik, Bildungseinrichtungen, Familien, verschiedene Leute, die irgendwie in der Bildung engagiert sind, auf sich zusammenzuschließen und hier damit zu ringen, wie wir mit KI umgehen und wie wir Bildung betreiben in dieser Zeit.
Ja. Ja. Und du hast vorhin von der Arbeit gesprochen, also dieses zweite menschliche Gut, das man irgendwie bewahren muss. Was sagt ihr dazu?
Genau, zuerst würdigt er Arbeit als etwas enorm Wichtiges. Er sagt, es ist nicht einfach ein Mittel, um etwas zu erreichen, sondern er sagt, es ist etwas, was hineingeschrieben ist in den Menschen, dass er produktiv ist, dass er arbeitet. Und es drückt auch seine Würde aus, dass er tätig ist und wirksam ist. Mhm. Und gleichzeitig sieht er hier eine Gefahr, wenn quasi der Mensch aus dem Mittelpunkt hinausgerückt wird und es geht nur noch um Produktivität. Er sagt, quasi die Arbeit und Mensch braucht das richtige Verhältnis. Also der Mensch steht im Zentrum, im Mittelpunkt und trotzdem soll er arbeiten können und er soll tätig sein können. Er ist sowieso tätig und da fürchtet er sich quasi auch um den Verlust von Arbeitsplätzen, von Leuten, die quasi vom System einfach als unnützlich oder nicht weiter wichtig aussortiert werden und irgendwie durch die Raster der Gesellschaft oder die Raster durchfallen. Und da kommt er auch, finde ich interessant, wieder mit ganz praktischen, also mit nicht angewandt praktischen Vorschlägen, aber doch irgendwie Leitlinien zu sagen, dass wir darauf achten müssen, wo wir Dinge automatisieren, dass Menschen freigesetzt werden und nicht ausgebeutet werden, dass Menschen nicht Arbeit verlieren, dass Staaten für Umschulungen und Weiterbildungen schauen sollen, gerade in den Sektoren, wo Leute Arbeit verlieren, und dass auch die Unternehmer Verantwortung übernehmen sollen. Also es ist interessant, wie er da jetzt nach und nach zu Anwendungen kommt von diesen Prinzipien und dann wirklich auch in gewissen Gesellschaftsbereichen den Finger hinhält und sagt, das wären doch wichtige Schritte, die man unternehmen müsste. Mhm. Und dann wäre das Letzte der Appell oder die Frage nach der Freiheit. Um was geht es da?
Genau, hier geht es eigentlich darum, dass die Freiheit vor Kommerzialisierung geschützt werden soll. Also einerseits kritisiert er so etwas wie diese Aufmerksamkeitsökonomie, wo versucht wird, den Menschen mit allen Mitteln irgendwie an sein Gerät zu binden und ihn dadurch dann auch ausnützt. Eben, diese, kennen wir alle, diese Internet-Filter-Bubbles, diese auf mich gemünzte Werbung, die dann versucht, dass ich möglichst viel kaufe.
Weil quasi Zeit und Aufmerksamkeit die Währung des Internets sind.
Genau.
Und es wird schamlos ausgenutzt durch angepasste Algorithmen, uns irgendwie süchtig zu machen oder zu binden, wenn wir da jetzt wirklich eine biblische Terminologie verwenden wollen.
Genau, das wäre so dieser personale Aspekt der Freiheit, der da irgendwie auch verloren geht, weil wir dann abhängig werden von diesen Tools und von diesen eben von dem, was sie mir anbieten wollen in dem Sinne. Das andere ist eben die soziale Kontrolle durch die Daten. Also dass diese Firmen zum Beispiel meine Daten, deine Daten, unsere Daten kontrollieren und damit je nachdem alles Mögliche machen können.
Wahlen beeinflussen und
zum Beispiel alles. Genau, auch weitergeben, wie der ökonomische Faktor ist da sehr, sehr wichtig. Er spricht von einer neuen Sklaverei, die auch eben dann wieder sehr realwirtschaftlich damit zu tun hat, wie werden eigentlich diese Geräte hergestellt? Was passiert eigentlich, damit ich ein iPhone in der Hosentasche haben kann? Das wäre dann eine grundsätzliche Kritik an der Art und Weise, wie wir also eigentlich an unserem spätkapitalistischen Wirtschaftssystem, könnte man sagen. Also diese verschiedenen Formen der Freiheit, die da irgendwie mitspielen, das muss bewahrt werden. Also weder sollte meine eigene Unabhängigkeit im Urteilen zum Beispiel durch diese Art von Imprägnierung, durch diese Art von Prägung infrage gestellt werden, noch sollten Menschen ausgebeutet werden, damit ich überhaupt diese vielen Möglichkeiten habe. Noch sollten unsere Daten einfach in den Händen von vielen, oder nein, eben nicht, von wenigen Akteuren gesammelt sein.
Mhm. Und da am Ende schildert er das Grundproblem nochmals, oder schärft das nochmal zu. Ich lese das nochmal vor, wie das heißt. Das Grundproblem, Doppelpunkt, wenn die Technik zum absoluten Maßstab wird, läuft der Mensch Gefahr, als Daten, als Rädchen in einer Maschine oder als Ware behandelt zu werden. Wenn die Technik hingegen im Rahmen eines weisheitlichen Horizonts angenommen wird, kann sie zu einer Chance für Wachstum, Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit werden. Es geht wieder genau um diese Grundfrage, das Verhältnis von Technik und von Menschsein, wie wird was eingesetzt. Und das führt dann auch, oder das ist quasi die Überleitung zum letzten Kapitel, wo er eine Kultur der Macht kontrastiert mit einer Zivilisation der Liebe. Das beginnt er dann auch wieder mit diesem Bild, das wir vorhin schon hatten. Babel, der Turmbau zu Babel auf der einen Seite und Nehemia auf der anderen Seite. Und er sagt, in dieser Welt sind wir oft unbewusste Handwerker, uneinige Architekten. Wir arbeiten, sind irgendwie, vielleicht ohne eine große Gesamtvision, arbeiten wir irgendwo mit. Und da versucht er nochmals ein bisschen aufzuzeigen, Geschmack zu vermitteln am Bau dieser Stadt, oder am Bau der Stadtmauern von Jerusalem. Er sagt, es ist irgendwie unscheinbar, aber es ist die geteilte Verantwortung von uns allen, uns dort einzusetzen. Und er übernimmt davon, ich glaube von Paul dem VI., der während dem Kalten Krieg von der Zivilisation der Liebe geredet hat. Und er übernimmt diesen Slogan und sagt, an dem sollten wir eigentlich arbeiten. Das ist dieses himmlische, oder das ist dieses Jerusalem. Diese Stadtmauern sollten wir gemeinsam errichten.
Und um das noch ein bisschen oder noch zu schärfen oder vielleicht zum Schreiben, spannenderweise, ich glaube, es ist die erste soziale Enzyklika eines Papstes, die Tolkien zitiert.
Ah, ja.
Und da haben wir zitiert, der gegen Ende Tolkien, der Gandalf folgende Worte in den Mund legt. Doch unsere Sache ist es nicht, die Welt durch alle Zeiten zu steuern, sondern in den Jahren, auf die wir beschränkt sind, zu tun, was wir können, um das Übel auf den uns bekannten Feldern auszujäten, damit jene, die nach uns kommen, einen guten Boden vorfinden.
Mhm.
Das ist eine sehr schöne eigentlich Zusammenfassung dessen, was es heißt, auf diese Zivilisation der Liebe hinzuarbeiten.
Ja.
Es ist eben nicht, wir machen jetzt eine Revolution und verbieten möglichst alles und machen das nicht und das nicht und haben diese fixen Vorgaben, sondern es ist eine Art und Weise des stetigen personalen Wachstums eigentlich. Des stetigen persönlichen Handelns in unseren Bereichen. Natürlich schließt das auch Regeln und Normen und Gesetze mit ein,
genau.
Das ist keine Frage. Aber dass es eben um einen Umkehr auch der Herzen geht, nicht nur um einen Strukturwandel.
Mhm.
Und ich glaube, das ist damit genau ausgedrückt.
Und auch, dass also er appelliert, ja, das haben wir vorhin angesprochen, er appelliert an die großen Player, die globalen Player, er appelliert an die Staaten, Verantwortungsträger, aber er nimmt quasi alle Menschen in die Verantwortung. Und das ist, klingt hier irgendwie mit, im Sinne dieser Subsidiarität, auch, dass wir als einzelne Menschen an dem Ort, wo wir Verantwortung tragen, uns engagieren.
Genau.
Und wie er sagt, das Unkraut ausjäten. Mhm. Der Wiener Theologe Hoff.
Innsbrucker.
Innsbruck, oh, Entschuldigung. Der Innsbrucker Theologe Hoff hat dazu auch gesagt, er hat es umschrieben, er hat gesagt, die Enzyklika hat also ein bisschen eine Hobbit-Ethik. Wahrscheinlich, also im Anschluss an dieses Herr der Ringe-Zitat oder Tolkien-Zitat. Dass er sagt, es präsentiert keine grossen Lösungen, sondern Mahn zur Wachsamkeit, im Kleinen treu zu sein, kleine Schritte zu unternehmen und keine überrissenen großen Lösungen zu präsentieren für dieses gigantische Problem.
Mhm.
So, ich finde das eine sehr ansprechende Art und Weise, wie die Enzyklika das angeht.
Ja. Und er schließt dann sein Schreiben mit dem Magnificat der Maria.
Mhm.
Und das ist ja eigentlich ganz schön und ganz spannend, weil es noch ein bisschen aufschlüsselt, wieso er mit dem Magnificat beginnt.
Genau, genau. Also ich das hat mich wirklich bewegt, weil es ist ein richtig ein schöner Move. Das Schreiben beginnt mit dieser Magnifica Humanitas, mit dieser glorreichen Menschheit, die er wirklich positiv, also der Mensch ist wirklich, wird positiv gewertet.
Mhm.
Und es schließt den Kreis mit diesem Gebet von Maria, das auf Lateinisch halt, also mit dem Magnificat, mit diesem Satz, meine Seele preist den Herrn, preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Das ist irgendwie so.
Ja.
Also, dass er hier wirklich dann dieses ganz, ganz eigentlich das zentrale Gebet oder dieses Gebet von Maria ins Zentrum rückt und Maria quasi als einen exemplarischen Menschen stilisiert, der sich eben auf das Wirken Gottes ausrichtet.
Mhm.
Und sieht, quasi die Welt sieht in ihren Trümmern, aber sieht, wie er irgendwie eine neue Perspektive vermittelt bekommt und sagt, wir machen, was wir können, wir sind im Kleinen treu, wir sind dran an diesem, wir alle tragen Verantwortung, wir alle setzen uns ein und gleichzeitig ist es Gott, der beginnt und schon begonnen hat und irgendwie wirkt, dem wir uns anvertrauen und dem die Welt anvertraut ist, der quasi in diesen Trümmern etwas Neues macht und etwas Neues schafft.
Genau, sie ist genau die Verkörperung des Menschen, der Ja sagt zu Gott.
Genau.
Im Vergleich zu demjenigen, der den Turmbau zu Babel vollziehen will.
Mhm. Und das umschreibt er so, ich lese das vielleicht zum Schluss einfach noch vor. Ihre Seele preist den Herrn und ihr Geist jubelt über Gott, ihren Retter. Denn er hat eine arme und demütige junge Frau für seinen Heilsplan erwählt. Plötzlich sieht Maria die gesamte Geschichte von dieser Erkenntnis her. Um sie herum hat sich nichts verändert. Die gesellschaftspolitische Lage ihrer Zeit bleibt dieselbe. Die Römer beherrschen ihr Land und ihr geteiltes und gedemütigtes Volk. Doch in ihr hat sich alles verändert und dies ermöglicht es ihr, das Unsichtbare zu sehen. Gott hat bereits die Macht seines Arms gezeigt. Er hat bereits die Hochmütigen zerstreut, die Mächtigen gestürzt und die Niedrigen erhöht, die Hungernden mit guten Gaben beschenkt und die Reichen leer ausgehen lassen. Der Herr macht weiterhin alles neu und hält in jeder Epoche die Möglichkeit offen, im Licht der Menschwerdung zu einer Geschichte des Heils zu werden. Und jetzt zum Schluss interessiert uns natürlich, habt ihr die Enzyklika auch gelesen? Was haltet ihr davon? Was ist euch aufgefallen? Und wer jetzt durch dieses Gespräch auch angeregt worden, wir würden euch wirklich empfehlen, lest diese Enzyklika, ist wirklich lesenswert. Und wer jetzt, wessen Interesse noch geweckt wurde und sagt, ich will gerne über diese Fragen nachdenken. Wie bringen wir Ökonomie, Werte, Glauben irgendwie zusammen? Wir haben bei uns am Zentrum einen CAS Integral Economics mit Nicola Matter in der Kursleitung und da spüren wir genau diesen Fragen nach. Wie geht solche wertegeleitete Wirtschaft und wie setzen wir uns in den verschiedenen Sphären der Gesellschaft ein, um die Welt mit dieser Hobbit-Ethik je ein kleines Stückchen besser zu machen? Und mit dem bis nächste Woche.